bin ein bisschen angeschlagen, deswegen habe ich hier ein bisschen Wasserverstärkung dabei. Ich muss öfters mal was trinken. Ich hoffe, meine Stimme hält durch, aber deswegen möchte ich mit einer ganz wichtigen Nachricht beginnen, die ich euch mit einem weinenden Auge und gleichzeitig auch mit einem fröhlichen Auge mitteile. Unsere liebe Schwester Renate Poleo ist am Freitag heimgegangen. Mit einem traurigen Auge, weil, hey, diese liebe Schwester wird uns fehlen. War eine echte Glaubensheldin, eine starke Beterin und ja, wir werden sie ganz besonders im Frühgebet vermissen. Aber wir sind dankbar, dass die letzten Wochen, Monate waren schwierig, herausfordernd und ich darf mich auch nochmal im Namen der Familie bedanken für all die Gebete, denn sie hat es endlich geschafft. Sie hat ihr Ziel erreicht, sie hat uns jetzt was voraus. Sie ist angekommen bei unserem Herrn, dafür dürfen wir dankbar sein. Jetzt feuert sie uns von oben an. Und wenn die Beerdigung stattfindet, wird hier stattfinden, die Trauerfeier. Und wir haben aber noch keinen Termin und werden dann zur Gegebenheit euch informieren. Ja, und wer letzte Woche schon da war, der hat mitbekommen, wir haben jetzt ein Projekt gestartet, nämlich KI. Übersetzung, Translation. Und uns ist es ganz wichtig. Wir haben hier unterschiedliche Nationen in der Gemeinde und wir sind ein Leib. Und wie wichtig ist es uns, dass auch Leute, die der deutschen Sprache nicht so mächtig sind, trotzdem Gottes Wort gut verstehen und deswegen Englisch, Russisch oder Spanisch ist es jetzt möglich, die Predigten live mitzuverfolgen. Du musst einfach nur den QR-Code scannen. Und am besten nimmst du dir Kopfhörer mit und dann wirst du das, was ich sage, jetzt auch endlich prüfen können, ob ich auch alles richtig erzähle, was so in der Bibel steht. Und deswegen starte ich nochmal mit Gebet. Jesus, wir danken dir, dass wir hier sind wegen dir. Du bist der Grund, warum wir uns hier versammeln können. Du bist der Grund, warum wir motiviert sind, hier zu sein. Und wir danken dir, dass wenn wir hier auf dein Wort schauen, wissen dürfen, Herr, dass es uns dienen soll, dass wir das Leben haben in Fülle. Und ich bitte dich, Herr, dass du mir Gnade schenkst, dein Wort zu verkündigen, dich darin zu ehren. Und ich bete, dass du uns ganz offene Herzen schenkst, auch besonders für dieses, ja doch auch herausfordernde Thema, dass wir offen sind, das, was du uns darin sagen möchtest. Amen. Ja, wer die letzten zwei Wochen da war, hat mitbekommen, wir befinden uns gerade im Römerbrief. Und wir haben uns in den letzten Wochen da mit dem Evangelium beschäftigt. Was ist das Evangelium? Warum ist es so wichtig? Warum kämpft Paulus regelrecht um dieses Evangelium? Ganz einfach, weil es der einzige Weg ist zur Rettung. Weil das Evangelium der einzige Weg ist, uns mit Gott zu verbinden und dass wir gerecht und geliebt und angenommen vor ihm stehen können. Ohne das Evangelium haben wir das nicht. Aber die gute Nachricht ist, Gott schenkt uns dies durch den Glauben an seinen Sohn Jesus Christus. Das ist die gute Nachricht. Und letzte Woche ging es darum, dass der Glaube nicht nur etwas ist, okay, ich halte das jetzt für wahr, sondern der Glaube, das ist eine Realität, das sich auf unser ganzes Leben auswirkt und verändert. Andi hat zum Beispiel davon gesprochen, dass dadurch, dass wir an Jesus glauben, von der Macht der Sünde befreit wurden. Nicht mehr unter ihrer Herrschaft stehen, sondern jetzt stehen wir unter der Herrschaft Gottes. Wir sind zu seinen Kindern geworden. Wir rufen jetzt, aber lieber Vater. Und weil wir seine Kinder sind, haben wir auch den Heiligen Geist, der uns fähig macht, nun gegen diese Sünde anzukämpfen. Die ist immer noch irgendwie da und sie will uns zurückziehen, aber hey, wir sind nun zugerüstet, dagegen anzukämpfen und ein Leben unter Gottes Führung zu leben. Das waren die ersten 8 Kapitel, die ihr letzte Woche alle nachgelesen habt, ne? Darin wurde uns das Evangelium erklärt. Also wenn du es nicht getan hast, ihr Lieben, tu das. Besonders die Kapitel 6 bis 8, die sind so kraftvoll. Also in den ersten 8 Kapiteln wurde das Evangelium erklärt und die Auswirkungen. Warum ist es so wichtig, dass wir das verstehen? Weil es so wichtig ist, dass wir verstehen, was unsere Identität ist, was uns durch das Evangelium ausmacht. Und weil wir das nun wissen, ermutigt Paulus am Ende des 8. Kapitels mit Heilsgewissheit jetzt vorwärts zu gehen. Mit einer Gewissheit, hey, das, was nun vor uns liegt, das liegt nun in Gottes Hand. Er wird dich und mich ans Ziel bringen. Er wird dich und mich nicht mehr loslassen, sondern er begleitet uns. Und das zeigt auch ganz besonders das heutige Kapitel oder der heutige Predigtteil. Normalerweise ist es bei Paulus so, dass er erst den Lehrteil macht, das ist ganz wichtig, den zu verstehen. Und dann geht er in den praktischen Teil. Wie können wir nun dieses neue Leben mit den neuen Möglichkeiten gestalten? Aber im Römerbrief hat er noch so einen Zwischenschritt. Und da spricht er von Gottes Plan mit Israel. Weil jetzt ist das Evangelium da und Israel war doch aber irgendwie das auserwählte Volk. Was ist nun aus diesem Plan geworden? Was ist nun mit Israel, wenn jetzt doch das Evangelium da ist? Weil wenn wir ehrlich sind, eigentlich brauchen wir die doch gar nicht mehr, oder? Dieser Abschnitt ist super komplex, das sage ich dir, auch wenn du es nochmal nachlesen wirst. Und deswegen ist mein Anspruch nicht, jetzt heute über Prädestination oder sowas mit dir zu diskutieren, sondern ich versuche, die Kernaussagen auf den Punkt zu bringen. Weil vielleicht stellst du dir auch die Frage, hey, ich lebe mit Jesus und es ist ja schön, dass Gott einen Plan mit Israel hat, mit den Juden, aber was hat das mit meinem Leben zu tun? Und deswegen der Teil, es hat viel mit unserem Leben zu tun. Und ich möchte euch ein Gefühl dafür geben, hey, was hast du und ich, wir auch als Gemeinde mit Israel zu tun und was hat das mit unserem persönlichen Glauben zu tun? Also die Kernfrage in den Kapiteln 9 bis 11 ist, was hat Israel mit dem Evangelium zu tun? Und der Text wird dir zeigen, dass es sehr miteinander verwoben ist und deswegen auch uns betrifft. Also in der römischen Gemeinde, da waren jetzt Judenchristen und Christen, also die vorher keine Juden waren. Und für die Juden kam jetzt die Frage, was passiert denn nun mit uns, wo doch jetzt das Evangelium da ist? Welche Rolle spielen wir jetzt noch? Weil ich meine, wir waren doch das auserwählte Volk. Gott hat Abraham uns diese Versprechen gegeben, sein auserwähltes Volk zu sein. Und ja, die Juden mussten klar bekennen, wir haben Gottes Gesetz gebrochen. Aber Gott, du bist doch über tausende Jahre mit uns diesen Weg gegangen. Das, was ich gerade eben gesagt habe, was das Evangelium uns sagt, Gott lässt uns nicht mehr los. Du hast doch gesagt, du wirst uns nicht loslassen. Was ist daraus geworden? Ist das alles auf einmal nichts mehr wert? Wurden wir jetzt ersetzt gegen diese Christen hier? Ich möchte mir mit euch heute die Kapitel 9 bis 11 anschauen. Und diese drei Kapitel kann man ganz gut aufteilen in Vergangenheit, also Israels Geschichte mit Gott, Gegenwart, was bedeutet die Geschichte mit Israel für heute und wie sieht es in der Zukunft mit Israel aus? Kapitel 11. Wir starten mit Kapitel 9. Es geht um Gottes Versprechen an Israel und sein souveränes Handeln. Und wenn wir in dieses Kapitel einsteigen, dann merken wir, wie Paulus' Herz zerbrochen ist. Weil diese Juden, das waren seine Brüder und Schwestern. Und sie kannten Jesus nicht. Sie haben ihn nicht angenommen. Und das hat sein Herz so sehr zerrissen, weil sein Wunsch war, dass sie auch Jesus kennenlernen. Und er sagt sogar, dass er bereit wäre, sein persönliches Heil aufzugeben, nur damit seine Brüder und Schwestern erkennen, wer Jesus ist. Warum ist er so krass betroffen? Weil er weiß, wie es ist, mit Jesus zu leben. Jesus zu haben, seine Gerechtigkeit. Und er weiß aber auch, welche Folgen es hat, dieses Heilsangebot abzulehnen. Darüber haben wir die letzten Wochen gesprochen. Und für ihn ist dabei noch so unerklärlich, dass gerade Israel Jesus oder die Mehrheit Jesus ablehnt. Paulus führt Dinge auf und sagt, hey, er hat euch doch erwählt. Ihr hattet Gottes Herrlichkeit unter euch, als ihr durch die Wüste gegangen seid. Das Feuer, die Wolke, das Zelt, die Gesetze, der Tempel, wo Gott gegenwärtig war. Er hat einen Bund mit euch geschlossen, hat euch sein Gesetz gegeben und selbst dort hat Gott gesagt, der Messias wird kommen und er wird dieses Gesetz vollenden. Ihr habt all die Verheißungen im Alten Testament, also aus unserer Sicht Alten Testament. Und sie alle weisen an so vielen Stellen auf Jesus hin und doch habt ihr ihn abgelehnt. Was folgt nun daraus? Hat Gott jetzt gesagt, jetzt habe ich die Nase voll, mit euch ist es vorbei und auch mit all dem, was ich euch versprochen habe. In den Versen 6 bis 13 sagt Paulus, hey, Gottes Wort ist niemals hinfällig. Auch nicht das, was er zu Israel gesprochen hat, aber es muss richtig eingeordnet werden. Wisst ihr, die Juden haben auch schon zu Jesus-Zeiten gesagt, hey, wir sind Nachkommen Abrahams. Deswegen sind wir die Auserwählten, deswegen haben wir all die Verheißungen. Und er sagt, hey, so ist das nicht möglich. Nicht jeder Jude kann einfach sagen, dass er ein Auserwählter ist, nur weil er ein Nachfolger Abrahams ist. Ja, Gott hat das Volk damals erwählt, aber er hat es damals auch schon aus Gnade erwählt. Nicht, weil sie irgendwie so ein besonderes, tolles Volk war, sondern weil er sich einfach dazu entschieden hatte. Er hatte seine Gründe dafür. Und das betraf nicht jeden Nachkommen Abrahams. Paulus gibt uns dann ein Beispiel und sagt, Abraham hatte den Sohn Isaak. Der hatte die Verheißung. Aber Isaak hatte zwei Söhne. Und nicht beide haben die Verheißung bekommen. Sondern bevor die beiden geboren wurden, hatte Gott bereits entschieden, dass Jakob die Verheißung erbt und nicht Esau. Und wenn wir uns die Geschichte angucken, dann werden wir sehen, Jakob war kein Stück besser als Esau. Sondern es passierte, weil Gott ihn erwählt hatte. Und dann erinnert Paulus die Juden an etwas, was Gott schon zu Mose gesagt hatte. Da sagt er nämlich, ich schenke meine Gnade, wem ich will. Ich meine, Gott kann sowas sagen, ne? Aber klingt schon irgendwie schwierig für uns, oder? Es klingt so nach Willkür. Es klingt so nach, ich mache das, worauf ich Bock habe. Weil die Frage ist ja, hey, wenn Gott so handelt, ist es reines Glück, wer seine Gnade bekommt. Und so stellt Paulus auch die Frage, weil Gott so handelt, denkt ihr jetzt, dass Gott ungerecht ist? Er sagt, natürlich nicht. Und Paulus zeigt uns jetzt im folgenden Abschnitt, dass Gott souverän handelt. Dass Gott, der ist, der auserwählt, nicht etwas ist, was mit Willkür zu tun hat, sondern warum es gut ist, dass er so handelt. Dass er frei in seiner Entscheidung ist und nach seinem Ermessen handelt, nicht nach unserem. Nämlich Gottes Fähigkeit, die Geschichte auf seine Ziele auszurichten. Warum ist diese Fähigkeit wichtig? Warum ist es so wichtig, dass Gott souverän ist? Dadurch, dass Gott Menschen, also Abraham und dann Israel als Nation auserwählt hat, konnte Gott sicherstellen, dass der Heilsplan für die Menschheit umgesetzt wurde. Und selbst als die Menschen gescheitert ist, wir lesen es so oft, dass Israel immer wieder sich abgewendet hat und gescheitert ist, setzt Gott zum Glück, das gilt auch für uns, zum Glück, setzt Gott seine Ziele durch. Warum? Weil er treu ist und hält, was er verspricht. Und deswegen handelt Gott souverän in der Gestaltung seines Heilsplans. Er handelt so, wie er es für richtig hält. Nicht, weil er nach Lust und Laune handelt, sondern weil sein Heilsplan ist das Wichtigste, was es gibt. Würde Gott nicht so handeln, dann wäre es um uns als Menschheit geschehen. Dann hätten wir heute nichts zu feiern, dann hätten wir nicht das Evangelium. Denn eins macht dieser Abschnitt nochmal zum Ausdruck, kein Mensch hat Anspruch auf Gottes Gnade. Du nicht und ich nicht. Sonst wäre es ja keine Gnade. Letzte Woche haben wir bei Andi gehört in Römer 6, was ist der Lohn der Sünde? Es ist der Tod. Und deswegen ist das Unerhörte nicht die Frage, ob Gott allen die Gnade gibt, sondern dass er überhaupt Leuten seine Gnade anbietet. Und so kommen wir zum zweiten Punkt, den Paulus uns hier veranschaulicht. Wenn Gottes Entscheiden, wem er gnädig ist, wenn er das entscheidet, dann ist es ein freies Gnadengeschenk von Gott. Weil er souverän handelt, er frei ist in seinen Entscheidungen, kann er uns dieses Gnadengeschenk überhaupt geben. Wäre das nicht so, dann wären wir nämlich wieder beim Gesetz. Dann wäre es wieder, würde es wieder auf unsere Leistung ankommen und dann würden wir das bekommen, was wir verdienen. Wenn Gott souverän handelt, dann hat das nichts mit Willkürliches zu tun, sondern es ist was Gutes, weil wir dadurch allein seine Gnade erfahren können. Und Paulus sagt, ihr Lieben, Israel, genau das ist eure Geschichte doch. Aus Gnade wurdet ihr auserwählt, nicht aufgrund eures Handelns. Ihr habt nichts dafür getan, dass Gott gesagt hat, euch nenne ich mein Volk und die anderen nicht. Und das Problem war aber, wenn wir uns die Geschichte von Israel anschauen, Israel hat das vergessen. Und in der ersten Predigt kam zum Ausdruck, wo hat es sie dahin geführt? In eine Selbstgerechtigkeit. Sie haben vergessen, dass auch ihr Leben als auserwähltes Volk, auch wenn sie das Gesetz hatten, immer ein Bund aus Gnade war. Und sie sind in Selbstgerechtigkeit verfallen und haben gedacht, dass sie Gott gerecht werden können, indem sie selbst das Gesetz halten. Aber am Ende dieses Kapitels von Kapitel 9 zeigt er, hey, ihr wart mit Eifer dabei, ihr habt alles versucht, aber ihr habt das Ziel nicht erreicht. Wisst ihr, das Problem, was Paulus uns hier besonders in Bezug auf Israel zeigt, ist, das Problem ist nicht das Gesetz, sondern das Problem ist, dass die Israeliten versucht haben, dieses Gesetz mit einer falschen Art zu erreichen. Nämlich durch sich selbst. Und weil sie das nicht losließen, daran festhielten, taten sie auch keine Buße und hielten daran fest. Und Buße bedeutet, dass sie das nicht losließen, sich von dieser Selbstgerechtigkeit abwendeten und sich Gottes Gnade hingewandt haben. Und das hatte Konsequenzen, sagt Paulus. Er sagt, dadurch konnten sie nicht verstehen, dass Gerechtigkeit bei Gott nur aus Glauben, aus Gnade geschehen kann. Und so wurden sie blind. Sie wurden blind für das, was Glaube erfordert. Und sie stießen sich am Stein, sagt Paulus in Vers 31, des Anstoßes. Jesus Christus. Weil Jesus Christus die Gnade brachte. Und sie stießen sich daran, weil sie ihre Selbstgerechtigkeit nicht loslassen wollten und alles auf ihn setzen wollten. Und Paulus sagt, das ist die Vergangenheit von Israel. Und so stehen wir heute hier, sagt Paulus, dass das Problem weiterhin da ist. Die Mehrheit der Israeliten haben versagt und konnten sich nicht eingestehen, um das Evangelium anzunehmen. Und jetzt ist die Frage, was gilt das für die Gegenwart, sagt Paulus. Was ist nun mit denen? Und darin geht er auch in Kapitel 10 ein. Paulus wiederholt seinen Wunsch, sein Herzensanliegen. Er wünscht sich so sehr, dass sie Jesus erkennen. Es geht ihm nicht um eine theologische Diskussion, sondern es geht ihm um Menschen. Und er bestätigt auch nochmal ihren Eifer. Er sagt, Israel hat so sehr darum gekämpft, Gottes Gerechtigkeit zu finden, aber sie haben es nicht gefunden aufgrund der falschen Erkenntnis. Und deswegen haben sie Gott abgelehnt. Und was ist die Erkenntnis? Ich möchte nochmal die Verse 9 und 10 mit euch teilen. Paulus sagt, die richtige Erkenntnis ist, denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn durch den Glauben in deinem Herzen wirst du vor Gott gerecht und durch das Bekenntnis deines Mundes wirst du gerettet. Und deswegen ist es Paulus auch so wichtig, dass er immer mit Lehre anfängt und uns das Evangelium erklärt hat. Denn Paulus sagt hier, entscheidend ist, wie es hier drin aussieht und was wir hier drin erkannt haben. Und erst dann, wie sich das nach außen auswirkt. Wir können so viel Gutes mit einer falschen Erkenntnis tun. Du kannst zum Beispiel Bibel lesen, eine unglaublich gute und wichtige Sache für dein Leben, aber mit einer falschen Erkenntnis. Ich lese, damit Gott mich lieb hat. Ich lese die Bibel, damit hoffentlich Gott mein Gebet erhört. Und Paulus zeigt uns, wenn wir das mit der falschen Erkenntnis tun in unserem Herzen, dann wird uns das Gott nicht näher bringen. Und was hatte das jetzt für Auswirkungen? Die Juden haben Jesus abgelehnt. Aber Paulus sagt jetzt, weil die Juden, weil Israel Jesus abgelehnt hat, hat Gott durch das Evangelium nun allen anderen Nationen einen Weg bereitet. Denen, die keine Juden sind, denen, die vorher nicht zum auserwählten Volk gehörten. Das waren vorher nur die Juden. Aber er hat ihnen einen Weg bereitet durch den Glauben an Jesus Christus und das Werk am Kreuz. Dass sie dadurch neues Leben bekommen und zu wahren Kindern Abrahams werden, sagt Paulus. Durch diesen neuen Weg schuf Gott also eine ganz neue Gruppe, nämlich die Kirche. Und ich meine nicht Kirche, diese Institution, sondern eine Nation, die keine Nation ist. Eine himmlische Nation, sagt Paulus, die Jesus gehört und in der Jesus regiert. Eine Nation, die eine himmlische Berufung hat und keinem Selbstzweck dient. Nämlich das Evangelium zu verkünden, und jetzt ist es spannend, um die Israeliten eifersüchtig zu machen. Gott ist gemein, oder? Der benutzt uns nur, um die Israeliten eifersüchtig zu machen. Also es hat was zwischen dir und mir zu tun. Machst du die Juden eifersüchtig? Das ist eine Frage, da gehen wir gleich noch drauf ein. Also die Botschaft, das Evangelium, was Gott uns nun schenkt, hat nicht nur etwas mit uns zu tun. Es hat nicht nur Bedeutung für uns, sondern auch für die Juden in der Gegenwart. Sie haben es abgelehnt und dadurch hat Gott uns zu einer neuen Gruppe gerufen, auserwählt, um den Israeliten zu zeigen, wie gut Gott ist. Und deswegen geht Paulus nun im folgenden Abschnitt darauf ein, wie wichtig es in der jetzigen Zeit ist, dass das Evangelium verkündigt wird. Wir lesen in Kapitel 10 die Verse 14 bis 15. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne einen Verkündiger? Und wie soll jemand hingehen und ihnen die Botschaft Gottes sagen, wenn er nicht dazu beauftragt wurde? Das ist gemeint, wenn die Schrift heißt, wie wunderbar ist es, die Boten kommen zu hören, die gute Nachricht zu bringen. Paulus sagt uns hier, dass Gott uns erwählt hat, hat einen ganz bestimmten Zweck. Nämlich der zentrale Auftrag der Gemeinde, das Evangelium zu verkünden. Und Paulus sagt, hey, das braucht unsere Bereitschaft. Und er bezieht das nicht nur auf Israel, sondern auf alle Nationen. Wie sollen die Menschen von Jesus hören, wenn ihnen keiner diese Botschaft bringt? Und Paulus sagt, dafür hat Jesus uns als seine neue Gemeinde berufen. Und doch sagt Paulus am Ende von Kapitel 10, er kommt zu einer traurigen Schlussfolgerung. Er sagt, obwohl das geschehen ist, obwohl die ersten Jünger Apostel zuerst zu den Juden gingen, hat doch die Mehrheit Jesus abgelehnt. Und so kommen wir nun zur Zukunft. Und nun stellt Paulus nochmal ganz entscheidend die Frage, hat Gott jetzt etwa das Volk der Israeliten verstoßen? Er hat doch neue Leute. Ja, wir machen sie eifersüchtig, aber irgendwie bewirkt das nicht. Hat er sie jetzt doch verworfen? Und Paulus sagt zweimal, natürlich nicht. Natürlich hat er sein Volk, sein geliebtes Volk, das er erwählt hat, nicht aufgegeben. Und Paulus bringt unterschiedliche Punkte jetzt in Kapitel 1. Ich möchte euch zwei, drei aufführen. Er sagt, auch wenn es gerade ganz anders aussieht, Paulus hat ja gesagt, sie sind blind. Hey, ich, also Paulus, bin doch das beste Beispiel. Ich bin ein Jude. Wie kann man sagen oder denken, Gott hat Israel aufgegeben, wenn er mich nicht aufgegeben hat, der die Christen verfolgt hat, umgebracht hat und nun zu einem seiner Nachfolger wurde? Er sagt, weil es weitere Juden gibt, die Christus erkannt haben. An Pfingsten, die erste große Predigt von Petrus. Wie viele Menschen haben sich bekehrt? 3000. Das waren alles Juden. Und er sagt, dass Gott, obwohl die Mehrheit ihn abgelehnt hat, er in seiner Gnade einen Teil übrig gelassen hat, den er erwählt hat. Aber der aktuelle Stand ist, der größere Teil von Israel wurde hart gegenüber dem Evangelium. Und deswegen hat Gott sie in einen Schlaf versetzt, sagt Paulus. Sie können gerade gefühlt gar nicht das Evangelium begreifen. Aber wird das so bleiben? Fragt sich Paulus. Sind sie so tief gefallen, dass sie nun hoffnungslos verloren sind? Und hier sagt Paulus zum zweiten Mal, natürlich nicht. Und jetzt ist das Spannende, wir müssen Gottes Heilsplan verstehen. Der Fehltritt der Israeliten, er wurde uns zum Segen. Weil Israel nicht geglaubt hat, das ist schwer für uns zu verstehen, weil Menschen einen Fehler gemacht haben, wurden wir reich beschenkt. Weil sie dem Evangelium keinen Glauben geschenkt haben, kam das Evangelium zu uns. Und nun machen wir sie eifersüchtig, auch wenn nur wenige von ihnen glauben. Und dann bringt er ein Beispiel von einem Olivenbaum. Ich weiß nicht, ob du schon mal einen Olivenbaum, ich habe versucht, was im Internet zu finden, du brauchst jetzt richtig Vorstellungskraft, okay? Und dieser Olivenbaum ist Gottes Heilsplan. Und Paulus sagt, die Äste der Juden, sie wurden abgerissen. Und wir, die Wilden, die eigentlich gar nicht dazugehörten, wir wurden als Äste eingefropft. Und dadurch, sagt Paulus, haben wir die Verheißungen von Abraham geerbt. Das ist genial, oder? Aber was bedeutet das auch? Wir, du und ich, wir glauben nicht einfach nur an Jesus, sondern diese Verheißungen sind in Israel gegründet. Und deswegen sind wir abhängig von der biblischen Geschichte und den Verheißungen, die Gott Israel gegeben hat. Paulus sagt, es wurde uns zum Vorteil, dass Israel Gott abgelehnt hat. Weil dadurch viel stärker jetzt, und wir sind ein Zeugnis davon, viel stärker den Heiden, also den Nichtjuden, das Evangelium verkündigt wurde. Aber er gibt auch eine Warnung an uns Christen. Er sagt, hey, bildet euch nichts ein, weil ihr eingepfropft wurdet. Es wird nämlich eine Zeit geben in der Zukunft, da wird Gott dafür sorgen, dass ganz Israel gerettet wird und an Jesus glauben wird. Warum ist das so? Lasst uns mal lesen. Kapitel 11, Verse 28 und 29. Viele Juden sind jetzt zwar Feinde, viele Juden sind jetzt zwar Feinde der guten Botschaft, doch das geschah für euch. Aber aufgrund der Zusagen an Abraham, Isaak und Jakob sind sie nach wie vor Gottes auserwähltes Volk. Denn die Gaben, die Gott gibt und die Berufung, die er ausspricht, bereut er nicht. Und sie gelten für immer. Das sagt Gott. Was sagt also Paulus in diesen drei Kapiteln? Haben die Juden heute noch eine Bedeutung? Ja. Und wenn wir uns Gottes Plan anschauen, dann sieht man, dass er einen Plan hat und er diesen Plan zum Ziel führt. Und was ist Gottes Plan? Sind es die Juden? Sind es die Christen? Nein, sein Plan, sein Heilsplan ist, dass alle Menschen Jesus Christus kennenlernen und gerettet werden. Und das ist der Grund, warum er so handelt, wie er handelt. Warum er manchmal so handelt und die Juden es nicht verstehen. Er manchmal so handelt und wir es nicht verstehen. weil er souverän ist, weil er einen Plan hat und er ihn am Ende umsetzen wird. Wir werden nicht ohne Israel sein, sagt Gott, weil er treu ist. Und was Gott sagt, das hält er. Und wie hält er das? Durch die Verkündigung des Evangeliums. Das ist der Motor, der Antrieb seines Heilsplanes. Das war nicht die Notlösung, weil Israel abgefallen ist, sondern es war Gottes Plan vor Grundlegung dieser Erde. Sein Evangelium in Wort und Tat. Ohne die Verkündigung hätten die Juden Gott nicht abgelehnt und das Evangelium wäre nicht zu uns Heiden gekommen. Und ohne dass das Evangelium verkündigt wird, kommt das Evangelium Ohne dass das Evangelium in der Gegenwart verkündigt wird, kommt das Evangelium nicht zu all den anderen Nationen, das Israel am Ende wieder zurückbringt zum Evangelium. Lass mich dir eins sagen, ich habe es heute nochmal extra ganz speziell gegoogelt. Ich hatte letzten Vortrag gehalten über Bibelrelevanz. Und heute gibt es die Bibel in über 769 Sprachen. Gewisse Teile gibt es sogar in über 3000 Sprachen. Zum Beispiel das Neue Testament, glaube ich, schon über 1300 Sprachen. Und zurzeit wird an über 1500 Übersetzungsprojekten gearbeitet. Ihr Lieben, Gott ist in seinem Plan. Gott wirkt. Und deswegen, warum sind diese drei Kapitel so wichtig für uns? Alles gehört zusammen. Alles gehört zusammen. Die Geschichte Israels, die jetzige Zeit der Kirche und die Zukunft, wo alle Nationen von Jesus gehört haben und Israel sich wieder Gott und damit auch Jesus zuwenden wird. Alles ist ein Teil seines Heilsplans. Jeder Teil ist ein besonderer Teil und ist unzertrennbar miteinander verwoben. Und der Schlüssel von diesem Heilsplan ist das Evangelium. Nichts anderes, ihr Lieben. Keine guten Taten, keine tolle, fröhliche Gemeinde. Es ist allein das Evangelium, dass Menschen Jesus kennenlernen und gerettet werden. Hey, ihr Lieben, was bedeutet das? Ich gucke mal auf die Uhr. Ja, ich bin noch gut in der Zeit. Habt ihr noch ein paar Minuten? Was sollt ihr auch anderes sagen, ne? Was sagen uns diese drei Kapitel? Die Geschichte mit Israel, die Gegenwart und die Zukunft. Warum spricht Paulus darüber? Er spricht natürlich zum einen zu den Juden, aber er möchte auch etwas in uns bewirken, nämlich Staunen. Ich möchte dich ermutigen, ich hatte jetzt nur 30 Minuten, lies diese Kapitel nochmal nach und staune, wie groß und herrlich Gottes Plan ist für diese Menschheit. Denn am Ende von Kapitel 11 kann Paulus nicht anders, als zu sagen, Gott, du bist unbegreiflich groß. Ich kann nicht begreifen, wie herrlich deine Wege und Pläne sind. Und er geht in den Lobpreis, könnt ihr alles nochmal nachlesen. Und er möchte uns sagen, hey, egal, was gerade los ist, bei uns als Gemeinde, in unserer Gesellschaft, bei dir persönlich, Gottes Plan steht. Gottes Plan steht. Und er wird diesen Plan souverän umsetzen. Hey, das Evangelium hat alle Epochen überstanden. Und auch wenn wir uns gerade ein bisschen Sorgen machen, politische Lagen und all so welche Sachen, gerade in dieser chaotischen Zeit strahlt das Evangelium heller als je zuvor. Es ist unglaublich, wie viele Menschen so stark das Evangelium verkündigen, bezeugen, und wie viele Menschen Jesus kennenlernen. Es ist unglaublich stark. Kapitel 9, zweiter Punkt, Kapitel 9 bis 11 ist ein Beweis für dich und mich, nicht nur für Israel, sondern dass das gesamte Wort Gottes nicht wankt, nicht überholt ist, sondern für alle Zeit feststeht. Wir erleben ganz unterschiedliche Phasen in unserem Leben. Aber diese Kapitel, auch so fremd sie uns erscheinen mögen, sie sind der Beweis dafür, dass wir wirklich fest auf Gottes Wort bauen können. Weil er einen Plan für sein Volk Israel hat, er einen Plan für seine Gemeinde hat und er auch einen Plan für dich ganz persönlich hat. Paulus sagt uns, dass unsere Geschichte mit Jesus mit Israel verbunden ist. Und er sagt auch, dass Israel Gottes auserwähltes Volk bleibt. Denn ohne Israel könnte man nicht das Evangelium erklären. Wir können es nicht. Und ohne Israel würde es nicht mal das Evangelium geben. Ohne die Geschichte mit Israel hätten wir gar keine Basis, um zu verstehen, was hat Gott uns Großartiges in Jesus Christus geschenkt. Ohne sie können wir das gar nicht verstehen. Erst durch sie begreifen wir, wie unglaublich groß das ist, was wir heute haben. Und ich komme zum letzten Punkt und die Band darf schon gerne nach vorne kommen. Gottes Heilsplan ist unbeschreiblich. Und doch weiht er uns in dieses Geheimnis ein und möchte uns staunen lassen. Dadurch ganz neu vertrauen lassen in seine Wege mit unserem Leben und auch mit uns als Gemeinde. Und doch in all dem betont etwas Paulus für uns Christen ganz besonders, nämlich dass alles, was wir tun, du und ich und was wir sagen, einem Ziel dienen sollen. Nämlich, dass Menschen das Evangelium hören. Und dass wir diese Wahrheit in unserem Herzen tragen. Dass es nicht nur schön ist, dass du und ich Jesus haben, sondern dass die Menschen, die wir kennen, es hören. Und dass sie die größte Liebesgeschichte für ihr Leben erfahren, was Gott bereit war, für sie zu tun. Hey, ihr Lieben, es sind nicht die schönen Lobpreiszeiten, auch wenn ich mich gleich über den nächsten Song freue. Es sind auch nicht die Predigten, die wir hier halten. Es ist auch nicht die Gemeinschaft. Es ist nicht mehr der Dienst, den wir am Freitag gefeiert haben. Das sind alles ganz wertvolle Dinge und ich möchte sie nicht missen. Aber Paulus sagt, im Zentrum der Kirche, unserer Gemeinde, steht allein das Evangelium. Das, was wer Jesus ist und was er für Menschen getan haben. Dass sie es hören und dass sie sich entscheiden können. Paulus sagt, das ist die Kraft unserer Gemeinde. Und es ist echt traurig. Und ich möchte über keine anderen Kirchen herziehen, aber wie Kirchen diese Kraft verloren haben. Irgendwelche komischen Sachen machen und sich von dem, was sie eigentlich ausmacht, ihre Berufung, ihre Bestimmung verlassen. Und deswegen wird in dieser Gemeinde es immer um das Evangelium gehen. Immer darum, was Jesus für uns und für all die Menschen in dieser Stadt getan hat. Es ist so wichtig, ihr Lieben, dass wir uns immer wieder darauf besinnen. Ein schöner Gottesdienst ist gut, Gemeinschaft ist gut, Bibellesen, all das ist gut. Aber das Zentrum ist das Evangelium. Und es wird es alle Zeit bleiben. Das ist unsere Bestimmung. Und ihr Lieben, wir bewegen uns langsam auf Weihnachten hin. Nächste Woche ist der Bazar. Ich mach schon mal Werbung. Dürft alle gerne Leute mitbringen. Viel Geld mitbringen. Aber Weihnachten steht vor der Tür. Hey, vielleicht machst du dir Gedanken über Geschenke. Ich mache mir Gedanken. Mein Geschenk habe ich schon für meine Frau gekauft. Die hat es einfach schon ausgepackt. Oh, jetzt kriege ich Ärger nachher. Sagt ihr nicht, ja, bitte. Ich mache mir Gedanken über meine Kids. Boah, ich möchte ihnen was Schönes schenken. Aber das, was wir brauchen, ist das Evangelium. Das, was meine Nachbarin braucht, ist das Evangelium. Und ich möchte dich ermutigen. Was bedeutet das Evangelium für dich? Trägst du es in deinem Herzen, wie Paulus sagt? Ist es der Motor, der dich antreibt, morgen aus dem Bett zu kommen, zur Arbeit zu gehen? Wie du mit deiner Familie umgehst? Das Evangelium macht den Unterschied. Und Paulus sagt, hey, wenn wir diesen Fokus verlieren, dann werden wir uns wie Israel irgendwann auf Nebenstraßen verirren, die vielleicht gar nicht grundsätzlich schlecht sind. Aber wir werden uns irgendwelchen Belangen und Problemen verlieren. Und wir werden die Freude, die Schönheit, Gottes Heilsplan nicht mehr in unserem Herzen tragen. Und ich möchte dich ermutigen, jetzt für diese Weihnachtszeit und auch vielleicht auch heute für dich ganz persönlich, dich auf dieses Evangelium neu auszurichten. Dass dieser Gott vom Himmel es für keinen Raub hielt, in diese Welt zu kommen. Ein perfektes Leben lebte und zeigte, wie Gott sich das vorgestellt hat. Und doch ohne Schuld als Schuldiger ans Kreuz ging. Warum? Weil er deine und meine Schuld getragen hat. Für dich und für mich. Damit wir nicht verloren sind, sondern das ewige Leben haben. Das ist deine Botschaft. Und ich möchte dich ermutigen und richte dich darauf aus. Es ist die Kraft unseres Lebens, die Kraft unserer Gemeinde. Und Gott möchte sie immer wieder ganz neu in deinem Leben zum Zünden bringen. Wir werden gleich an der Seite Menschen haben, die für dich beten. Vielleicht machst du es für dich am Platz. Treff wieder neu eine Entscheidung für Gott, aber vielleicht lässt du auch jemanden für dich beten. Lass diesen Moment nicht verstreichen, wo Gott vielleicht ganz neu dein Herz heute anrühren möchte. Für die beste Botschaft, die für dein Leben gilt. Ich möchte auch noch beten. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du uns in dieses unglaubliche Geheimnis hineinnimmst, das gar nicht zu greifen ist. Und doch hast du es uns heute neu wieder vermittelt. Dein wunderbarer Heilsplan. Dass du nicht nur Israel, sondern auch die ganze Welt nicht weggeworfen hast. Sondern dass du niemals aufgegeben hast, für sie zu kämpfen. Und dass du einen Weg geschaffen hast, Herr, dass wir wieder mit dir verbunden sein dürfen. Unsere Bestimmung, von dir geliebt zu sein und dich zurückzulieben, Herr. In Ewigkeit mit dir verbunden zu sein, Herr. Und du siehst unser Leben. Ich danke dir, dass du unsere Herzen kennst. Und ich danke dir, Herr, dass wir auch durch Israel erfahren dürfen, Herr. Auch wenn wir abkommen, unseren Mut verlieren, Herr. Du gibst uns nicht auf. Und doch bist du heute hier und Herr, du willst uns neu anrühren für diese Botschaft, für das, was du getan hast, Herr. Und ich bete, dass du unsere Herzen öffnest, dass wir umkehren, Herr, wieder hin zu deiner Gnade und als deine Kinder leben, Herr. Und so möchte ich jeden Einzelnen segnen in dieser Zeit. Ich bete um dein Wirken, Heiliger Geist, und wir geben dir alle Ehre. Amen.
Steh gerne nochmal auf.